Herzlichen Dank euch beiden. Mich fasziniert das immer wieder, wenn junge Menschen Musik machen. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, da sollte ich Klavier lernen. Und ich habe das so lange gemacht, wie ich mit beiden Händen das Gleiche spielen durfte. Als ich dann mit der linken eine halbe halten sollte und mit der rechten eine Viertel spielen sollte, da habe ich dann aufgehört, Klavier zu spielen. Kurze Karriere. Und von daher fasziniert mich das wirklich immer, wenn junge Menschen Musik machen. Euch ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch in Barmbek mal wieder sein darf. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin. Insofern freue ich mich ganz besonders, nicht nur den Gottesdienst hier mit euch zu verbringen, sondern auch den ganzen Tag in der Gemeinde zu sein, heute Nachmittag mit den Jugendlichen aus Hamburg. Und ich habe gehört, es kommen sogar einige aus Lübeck heute hierher. Also ich freue mich schon drauf. Möchte mit euch gemeinsam den Predigttext lesen aus dem Markus-Evangelium und dort Kapitel 10. Markus Kapitel 10 und dort ab Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sage nichts Unwahres, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch für einen Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Er sah, wie entsetzt seine Jünger diese Worte aufnahmen. Deshalb betonte er noch einmal: Ja, wie schwer ist es doch, in die neue Welt Gottes zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber erschraken die Jünger noch mehr und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Jetzt fragte Petrus: Aber wie ist es denn dann mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Jesus war in dieser Begebenheit in der Nähe von Kapernaum unterwegs gewesen. Er war östlich des Jordans gewesen, dort, was eigentlich Ausland damals war, und die Menschen waren zu ihm gekommen. Sie wollten von diesem Jesus hören. Sie hatten Sehnsucht nach dem, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Und immer wenn Jesus von diesem Reich Gottes sprach, dann merkten die Menschen in ihrem Herzen so eine Sehnsucht. Da ging ein Fenster auf. Sie wollten mehr von diesem Reich Gottes hören, von dem, was von Gott erzählte. Und Jesus stand auf und wollte in dieser Situation weitergehen, und in diesem Moment stellt sich ihm ein junger Mann in den Weg, ein Jugendlicher. Und er stellt Jesus eine Frage. Ich habe eine Frage an dich heute Morgen. Wann bist du das letzte Mal vor jemand auf die Knie gegangen? Ist das schon lange her? Also ich kann mich entsinnen, dass ich einmal in meinem Leben auf die Knie gegangen bin vor jemand. Das war damals, als ich meiner Frau einen Hochzeitsantrag oder einen Heiratsantrag machte. Ich kann mich noch ganz genau entsinnen, wir standen auf einem Parkplatz, ich bin aus dem Auto rausgestiegen, habe ihre Tür aufgemacht und bin vor diesem Beifahrersitz auf die Knie gefallen und habe gesagt, möchtest du mich heiraten? Was ich nicht beachtet hatte, dass vor dieser Beifahrertür eine große Pfütze war und ich sehr, sehr nasse Beine bekommen habe. Aber umso stärker ist es in meinem Gedächtnis geblieben. Jemand von unten nach oben anzuschauen. Wie ist das, wenn wir vor jemand auf die Knie fallen? Hast du schon mal einmal erlebt, dass jemand vor dir auf den Knien lag? Wenn jemand vor mir auf den Knien liegt, dann stelle ich mir vor, dass das unangenehm ist. Ich möchte jemand lieber in die Augen gucken, als dass ich auf jemand herabschaue. Und wenn ich als jemand vor anderen auf die Knie gehe, dann mache ich damit deutlich, du bist größer als ich. Du hast mehr zu sagen als ich. Du bist mächtiger als ich. Genau das wollte der junge Mann damals zum Ausdruck bringen. Und er sagt auch noch in diesem Moment, guter Meister, großer Lehrer, Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine ganz interessante Frage dieses jungen Mannes. Das Faszinierende für mich an dieser Stelle ist, dass Jesus auf die Frage dieses jungen Mannes zunächst einmal gar nicht eingeht. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus geht gar nicht auf den Inhalt dieser Frage ein, sondern er fragt diesen jungen Mann, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Jesus macht an dieser Stelle diesem jungen Mann deutlich, dass wenn er Gott begegnen möchte, dass es da nicht um äußere Formalitäten ankommt. Wenn wir Gott begegnen wollen, dann können wir Gott so begegnen, wie wir sind. Wenn wir Gott begegnen wollen, dann brauchen wir keinen Zeremonienmeister, der am Rande des großen Saales steht, mit seinem Stab dreimal auf die Erde schlägt und sagt, darf ich vorstellen, Gott? Und darf ich vorstellen, Michael Brunotte? Wir dürfen einfach so, wie wir sind, zu Gott kommen. Und das ist für mich das Faszinierende an dieser Situation, dass Jesus das deutlich macht, diesem jungen Mann, diesem Jugendlichen deutlich macht, lass all dieses fromme Gerede beiseite, lass uns Auge in Auge miteinander reden. Jesus klärt zunächst einmal die Beziehungsebene. Welches Verhältnis hat dieser junge Mann zu Jesus? Und ich glaube, dass Jesus auch uns heute so die Frage stellt, wie sieht deine Beziehung zu mir aus? Welches Verhältnis haben wir? Kennst du mich vielleicht schon seit 40 Jahren? Kennst du mich vielleicht gerade erst ein Jahr? Oder kennst du mich vielleicht noch gar nicht richtig? Vielleicht haben wir Jesus in der Kindersabbatschule kennengelernt, aber er hat nicht wirklich unser Herz getroffen, berührt. Wir kennen alle Geschichten über Jesus und Gott. Wir wissen, warum wir am Sabbatmorgen hier sitzen. Aber hat es unser Herz berührt, dass wir sagen, ich habe eine Sehnsucht nach Jesus? Wenn Jesus dir und mir begegnet, dann möchte Jesus, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden. Dann möchte Jesus, dass wir alle förmlichen Dinge einmal beiseite lassen. Dieser junge Mann stellte Jesus die Frage, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ich habe mich so gefragt, wenn ich die Chance hätte, Jesus Auge in Auge zu begegnen, welche Frage würde ich Jesus stellen? Ich glaube, ich hätte diese Frage nicht gestellt. Ich weiß nicht, welche Frage ihr Jesus gestellt hättet, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Aber dieser Mann möchte für sich wissen, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und er war sicherlich geprägt von der damaligen Gesellschaft, von der Zeit der Pharisäer, der Schriftgelehrten, die immer ganz stark danach gefragt haben, was muss ich tun? Was muss ich richtig tun? Und Jesus antwortet, nachdem er diese Beziehungsebene geklärt hat, diesem jungen Mann, du weißt, was in der Schrift steht. Du weißt, dass dort steht, dass du die Gebote Gottes halten sollst. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden und du sollst deinen Vater und deine Mutter achten. Jesus legt ihm so die ganze Schwere der Herausforderungen, die damals auch von Menschen erwartet wurden, einfach vor seine Füße. Wie sieht das heute mit uns aus? Wenn du Jesus diese Frage stellen würdest, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus dir sagen würde, halte die Gebote, halte dich an alle Gebote. Vielleicht würden wir so sagen, Herr Jesus, bei dem Gebot, du sollst nicht töten, da bin ich fein raus. Ich habe noch keinen umgebracht, ganz sicher. Ich bin noch nicht verurteilt worden, außer vielleicht meine Fliege irgendwo zerdrückt, aber ich habe noch keinen wirklich getötet. Dass uns dabei manchmal das Messer in der Tasche aufgeht, wenn wir bestimmten Leuten begegnen, das möchten wir an der Stelle vielleicht eher verschweigen. Oder dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Vielleicht sagst du, wunderbar, lieber Gott, ich bin noch nicht verheiratet. Ja, an mich brauchst du dieses Gebot nicht wenden. Aber wenn wir uns anschauen, wie Jesus in der Bergpredigt dieses Gebot verfeinert und sagt, wenn du jemanden mit den Augen ansiehst und jemand ausziehst mit den Augen, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Wenn du dir Pornografie anguckst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Dann merken wir vielleicht, dass es gar nicht so einfach ist, das einfach von uns zu schieben, zu sagen, Herr, ich habe eine reine Weste. Wenn Jesus dir sagen würde, du sollst nicht stehlen, dann würden wir sagen, Herr, ich habe noch nie etwas geklaut. Ich habe vielleicht mal was mitgehen lassen, was jemand anderes nicht brauchte, aber ich habe noch nie geklaut. Wie sieht das so an der Kasse aus, wenn wir zu viel Geld bekommen? Wie sieht das aus, wenn wir unsere Lohnsteuer- oder Einkommensteuererklärung machen? Wie ehrlich sind wir in Dingen, die uns ganz persönlich angehen, wo uns keiner auf die Finger gucken kann, wo keiner sagen kann, das hast du falsch gemacht, aber wo wir ehrlich vor uns selber sein müssen? Wie gehen wir damit um, dass wir nichts Unwahres über jemand anderen sagen? Da merken wir vielleicht, das ist in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht so einfach. Nichts Unwahres über jemand anderen zu sagen. Kein Klatsch, kein Tratsch. Wir kriegen ja, wenn wir den Fernseher anmachen, auf allen Kanälen irgendwo Klatsch und Tratsch mit. Und es gehört so eigentlich so ein bisschen zum guten Ton, dass man sich in der Sparte ein bisschen auskennt. Aber dass es Menschen kaputt macht, wenn über sie geredet wird, das nehmen wir an der Stelle oft gar nicht wahr. Und vielleicht würden wir Jesus sagen, Herr Jesus, das ist ein Gesetz, da haben wir echt Schwierigkeiten mit, da müssen wir noch dran wachsen. Wie sieht es aus mit Vater und Mutter ehren? Lieber Gott, könnten vielleicht die Jugendlichen sagen, das ist ein Gebot, was im Alten Testament steht, das ist schon lange her, Vater und Mutter ehren, das könnten wir nur eigentlich bedingt zulassen. Wenn Jesus dir diesen ganzen Katalog vorlegen würde, du sollst Gottes Gebote halten, wie viel Prozent würdest du sagen, hältst du in deinem Alltag? Sind es 30%, 40, 50, 80%? Dieser Jugendliche, der Jesus begegnet, er sagt zu Jesus, Herr, ich habe alles gehalten von Jugend an. 100%. 100%. Und ich ziehe meinen Hut vor diesem jungen Mann, weil ich für mich sagen muss, 100%, das schaffe ich nicht. Aber er geht hin und sagt, Herr, ich habe das alles getan von Jugend auf. Jesus, er fragt diesen jungen Mann an dieser Stelle aber nicht, was er nicht getan hat, sondern er fragt ihn an der Stelle, was er getan hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Der junge Mann hat in Wirklichkeit nichts Böses getan. Aber die richtige Frage in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, die lautet nicht, was habe ich nicht getan? Wir definieren uns ja oft auch als Adventisten darüber, was wir nicht tun. Aber ich glaube, dass die entscheidende Frage ist, was haben wir getan? Was strahlt unser Leben aus? Was macht unser Leben aus? Jemand hat mal gesagt, Anständigkeit besteht im Wesentlichen darin, bestimmte Dinge nicht zu tun. Christsein dagegen, etwas zu tun. Wiederhol nochmal. Anständigkeit besteht im Wesentlichen darin, bestimmte Dinge nicht zu tun. Christsein besteht darin, etwas zu tun. Und ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Wenn Jesus dir und mir begegnet, dann fragt Jesus dich und mich, was hast du getan? Was strahlt dein Leben aus? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was hast du getan? Und an dieser Stelle bekommt diese Begebenheit im Markus-Evangelium eine Wendung. Es verändert sich etwas. Jesus schaut diesen jungen Mann an und es steht dort in der Bibel, er schaute ihn voll Liebe an. Ich weiß nicht, ob du schon mal für dich erlebt hast, dass jemand dich voll Liebe angeschaut hat. dass jemand in seinem Blick alles hineingelegt hat, was sein Herz empfunden hat. Und dass du gespürt hast, der meint es total ehrlich mit mir. Der mag mich so, wie ich bin. Der möchte einfach seine Liebe hundertprozentig zum Ausdruck bringen. Das ist so ein Moment, wo uns so ein Kloß im Hals nach oben steigen, wo wir merken, da passiert etwas mit uns, das haben wir nicht verdient, das können wir nicht machen und dennoch ist es toll, das mitzuerleben. Jesus schaut diesen jungen Mann voll Liebe an und er sieht sein ganzes Leben und er sieht alle Bereiche dieses Lebens von dem jungen Mann. Und er sagt zu diesem jungen Mann einen Satz: Wenn du es wirklich ernst meinst, dann fehlt dir nur noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Jesus sieht diesen jungen Mann voll Liebe an und dennoch legt Jesus den Finger auf die Wunde. Auf das, was diesen jungen Mann von Gott, von Gottes neuer Welt wirklich trennt. Und ich glaube, Jesus macht es heute genauso mit uns. Vielleicht sagst du, du sollst nicht töten, Herr, das Gebot, da fällt es mir relativ leicht, mir geht nicht mal das Messer in der Tasche auf. Aber wenn Jesus zu dir redet und dir begegnet, auf Augenhöhe dir begegnet, dann stellt Jesus genau diese Fragen, wo er den Finger auf unsere Wunde legt. Und er sagt, ich möchte gerne, dass du das in deinem Leben mir gibst. Ich möchte gerne, dass du das in deinem Leben veränderst. Als dieser junge Mann diese Frage von Jesus hört, merkt er, dass es an das Eingemachte geht. Dass Jesus nicht an der Oberfläche kratzt, sondern dass es wirklich an das geht, was ganz, ganz tief drin ist. Der Junge hatte eine Menge Religion in seinem Leben. Aber er hatte keine wirkliche Beziehung zu diesem Jesus. Und Jesus wusste, dass das Geld der Faktor für diesen jungen Mann war, dass ihn von Gott trennte. Ich weiß nicht, ob der Reichtum dieses Jugendlichen, ob er den sich selber schwer erarbeitet hat, ob er viel Schweiß da reingesteckt hatte, dieses Geld zu bekommen, oder ob er einfach in einer reichen Familie lebte, wo er davon genießen konnte, dass es Vater und Mutter erarbeitet haben und dass er sich damit schmücken konnte. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war der Reichtum für diesen jungen Mann etwas, was ihn von Gott trennte, woran er sein Leben hängte. Was steht in deinem Leben an der ersten Stelle? Was steht in meinem Leben an der ersten Stelle? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns an dieser Stelle stellen. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken und zu überlegen, was steht in meinem Leben an der ersten Stelle? Im letzten Jahr hatte ich für mich eine Lebenskrise, wie man das mal so ausdrücken darf. Ich hatte einen Burnout, war für ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Und ich hatte bis dahin den Eindruck, dass ich Gott mein ganzes Leben gegeben habe. Ich bin Prediger geworden, ich habe mich dafür entschieden, für junge Menschen zu arbeiten. Und ich habe in dieser Krise für mich gemerkt, dass genau das etwas war, worüber ich mit Gott nie sprechen wollte. Ich habe gesagt, lieber Gott, du kannst alles mit meinem Leben machen, aber über zwei Dinge, die sind unverhandelbar. Das eine ist mein Beruf als Prediger und das andere meine Berufung, für Kinder und Jugendliche zu arbeiten. Wenn du mir das nimmst, Herr, das lasse ich nicht zu. Wenn Jesus dir und mir begegnet, dann glaube ich, dass Jesus alles möchte. Alles. Und ich bin für mich im letzten Jahr im Frühjahr an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich Jesus auf Augenhöhe begegnen möchte, wenn ich darauf vertraue, dass er das Beste für mein Leben will, dann muss ich bereit sein, Jesus alles zu geben. Alles. Und für mich ist das Faszinierende, dass wenn wir Jesus alles in unserem Leben geben, dass Jesus die Macht hat, uns auch alles wiederzugeben. Aber wir stellen es nicht mehr an unsere erste Stelle, sondern er steht an der ersten Stelle. Dieser junge Mann an der Stelle, wo er Jesus begegnete, dort steht, er ging traurig davon. Und Jesus war auch traurig in dieser Situation. Die Jünger sind betroffen von dem, was sie dort erlebt haben. Sie sind betroffen davon, dass ein Reicher nicht in das Reich Gottes gehen kann. Und sie sind davon betroffen, was Jesus darüber sagt. Wie schwer ist es doch für einen reichen Menschen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und Jesus gebraucht dieses Bild vom Kamel und dem Nadelöhr. Und die Textformen, die Grundformen des Textes, den wir hier vorfinden, da gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit heißt, wie schwer ist es für ein Kamel, durch ein Nadelöhr hindurchzugehen. Und es gab hier in Jerusalem, einige von euch wissen das, ein Stadttor, was so klein war, dass dort ein Kamel kaum durchpasste. Es war so niedrig, es war so klein, sodass man mit allen Kräften versuchen musste, dieses Kamel durchzuschieben, durch dieses Nadelöhr. Eine andere Übersetzung dieses Textes, die auch möglich ist, die sagt uns, er kann man ein dickes Tau durch ein Nadelöhr hindurchfädeln. Ich habe euch mal eine Nadel mitgebracht. Und ich habe hier so einen kleinen roten Faden dran, damit ich diese Nadel nicht verliere. Ich habe eben vor der Predigt diesen Faden genommen und habe den mal versucht einzufädeln. Und ich habe den jetzt mal rausgezogen und versucht, den mal so einzufädeln. Und obwohl meine Mutter Schneiderin ist, ja, doch, das ist ganz schön schwer, so einen dünnen Faden durch ein Nadelöhr hindurchzufädeln. Ich habe den Hubert mal gebeten, mal ein dickes Seil von den Pfadfindern mitzubringen. Dankeschön. Um uns das mal so deutlich vor Augen zu führen, warum die Jünger so erschrocken waren. Wenn ich jetzt versuchen würde, dieses dicke Seil durch die Nadel durchzufädeln, dann könnte ich wahrscheinlich eine Stunde, zwei Stunden, den ganzen Tag, vielleicht auch die ganze Woche hier stehen und es versuchen. Selbst wenn ich es vorne zusammendrücken würde, würde es nicht funktionieren. Und das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht, dass es für einen Reichen total schwer ist, in das Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger waren erschrocken gewesen, weil sie die Unmöglichkeit gesehen haben an dieser Stelle. Und Petrus fragt in dieser Situation Jesus ganz aufgeregt, aber wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? Das ist doch unmöglich. Und dann sagt Jesus diesen für mich großartigen Satz. Er sagt, bei Gott, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass Gott uns damit etwas deutlich macht. Wir sehen oft unsere begrenzten Möglichkeiten, wie wir Jesus nachfolgen können, was wir für Jesus tun können, ob wir schon alles gehalten haben in unserem Leben. Und Gott möchte uns an die Stelle führen, um deutlich zu machen, aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist unmöglich, unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott hast du die Chance, in dieses Reich Gottes zu kommen, in dieses Reich Gottes hineinzugehen, in diesem Reich Gottes zu leben. Bei Gott ist es möglich. Und Petrus stellt an dieser Stelle noch Jesus die Frage und er sagt ihm, Herr, wenn es möglich ist, in dieses Reich Gottes zu kommen, was ist uns? Was haben wir? Was bekommen wir, wenn wir dir nachfolgen? Was bekommen wir dafür? Und das ist eigentlich eine sehr moderne Frage, eine postmoderne Frage. Was bringt uns das? Was haben wir davon? Und Jesus sagt ihm, wenn ihr alles in eurem Leben gebt, um mir nachzufolgen, dann werdet ihr auch alles in eurem Leben wiederbekommen. Und nicht nur alles, was ihr in diesem Leben bekommen habt, sondern auch noch das zukünftige Leben als Sahnehäubchen obendrauf. Ich glaube, wenn wir Jesus an die erste Stelle in unserem Leben setzen, dann sagte mal jemand, lässt sich der liebe Gott nichts schenken. Der liebe Gott ist so allmächtig, so groß, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass wir ihm etwas geben, dass wir ihm dienen, dass wir seine Gebote halten. Gott ist so groß, dass er nicht darauf angewiesen ist. Und dass er uns diesen Eintritt in das Reich Gottes schenkt. Und das ist ja für uns gar nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, ob es dir leicht fällt, ein Geschenk anzunehmen. Ob es dir leicht fällt, ein Geschenk anzunehmen, ohne darüber nachzudenken, was schenke ich dem anderen jetzt als nächstes? Genau das möchte Jesus tun. Er möchte uns diesen Eintritt in das Reich Gottes schenken. Aus Liebe. Er möchte nicht irgendwelche Vorleistungen, sondern er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und in dieser Beziehung leben. Und in dieser Beziehung mit ihm wachsen. Uns verändern. Aber der Motor zu dieser Veränderung ist nicht das Halten von irgendwelchen Formen, von irgendwelchen Gesetzen, sondern der Motor der Veränderung ist diese Liebe zu Jesus, weil wir sagen, ich möchte gerne so werden wie du. Ich möchte gerne, dass du mich in meinem Leben veränderst. Christsein im Alltag. Ist unser Christsein mehr Schein oder mehr Sein? Ich wünsche dir und mir, dass wir vor Gott mehr sind, wer wir sind. Ich bin, der ich bin, der Name Gottes. Dass wir vor Gott nicht Leistungen bringen müssen, sondern dass wir vor Gott sein dürfen, so wie wir sind. Und uns von Gott verändern lassen dürfen, so wie wir sind. Gott begleite uns in der neuen Woche dabei. Amen.